Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Unser Gast heute ist der Schriftsteller Ingo Schulze. Simple Stories, Adam und Evelyn, Peter Holz, Die rechtschaffenen Mörder. Das sind jetzt von mir nur mal so 4 Romane rausgegriffen von ihm. Ingo Schulze meldet sich aber auch mit Erzählungen, mit Essays und mit Interviews in den Medien. Er nimmt an Debatten in Deutschland teil. Und deshalb freue ich mich, dass er trotzdem noch Zeit dazu uns zu kommen. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen, Ingo Schulze.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Also ein wirklich vielbeschäftigter Autor, wie ich es ja aufgezählt habe. Wann haben Sie das letzte Buch aus anderer Quelle mal selber gelesen?
Eigentlich unaufhörlich, würde ich sagen. Vielleicht nicht immer gleich zu Ende gelesen, aber ich lese gerade Erzählungen von Alejo Carpentier. Das ist so, sind noch so DDR-Ausgaben. Ein kubanischer Autor, französischer, südamerikanischer, er war viel im Exil und bin völlig begeistert.
Das heißt aber, Sie haben jetzt ein altes Buch aus dem Schrank gegriffen oder ist das gerade
neu? Ich habe ein altes Buch aus dem, das ist irgendwie so 80er Jahre, da gab es so eine schöne Ausgabe mit Leinen gebunden, das müsste Volk und Welt sein. Und ja, also da habe ich jetzt vor, mich durch diesen Carpentier zu lesen.
Und das ist zum Vergnügen oder ist das auch gleich zur Verwertung? Können Sie auch zum Vergnügen lesen, interessiert mich nämlich.
Also mein lieber Kollege Frank Witzel sagt ja immer, wer schreibt, ist als Leser verloren. Und ich habe mich da erstmal dagegen sehr aufgelehnt. Aber es stimmt letztlich. Es ist so wie, glaube ich, ein Komponist, wenn er irgendwie eine Musik hört, dass wahrscheinlich auch er das abtastet, ob da was dran ist. So geht es mir eigentlich, wenn ich was lese und mir gefällt etwas, dann sagt man natürlich, ach, so was Schönes würde ich auch gerne mal machen. Das geht natürlich in den allerseltensten Fällen, dass man dann tatsächlich was versucht. Aber das lässt sich halt nicht so trennen. Ich, mit dieser Lektüre verfolge ich schon eine gewisse Absicht, aber ich kann es auch sehr, sehr genießen.
Also jetzt haben wir schon mal den Leser und auch gleichzeitig eigentlich den Autor Ingo Schulze kennengelernt. Das ist ja wunderbar. Hier im Deutschlandfunk Kultur am Feiertag Christi Himmelfahrt. Herr Schulze, Himmelfahrt? Sagen Sie Himmelfahrt oder sagen Sie Vatertag oder sagen Sie Herrentag oder Freiertag einfach?
Ich glaube schon Himmelfahrt, Männertag. Ich war völlig überrascht, als ich vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren meine Töchter angehalten wurden in der Schule, irgendwas für den Vatertag zu machen. Da war es der Vatertag, das war ich überhaupt nicht
gewöhnt. Ich glaube, der kommt auch aus dem Westen. Ich komme aus dem Westen. Wir haben Vatertag gesagt.
Ja,
Herrentag habe ich erst später kennengelernt.
In der DDR war das ja kein Feiertag und da wurde das, glaube ich, so unter der Hand gefeiert. Ich weiß noch, wie ich mich wunderte, als das dann zum arbeitsfreien Feiertag wurde. Und es ist so im Zusammenhang mit Pfingsten, das sind dann immer so diese schönen Wochenenden, die dann etwas länger werden, ja.
Aber ich dachte jetzt vielleicht auch, dass Himmelfahrt Ihnen doch was bedeutet, weil ich, also so ganz ungläubig sind Sie doch nicht.
Ich bin eigentlich doch christlich erzogen worden, christlich aufgewachsen, also getauft, auch noch mit gutem Gewissen konfirmiert worden. Und ich glaube, mit 15, 16 gab es auch ein paar Wochen oder Monate, in denen ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob ich nicht Pfarrer werden sollte.
Das ist zu den Berufswünschen nämlich, die ich ja schon angerissen habe. Also dann muss es ja sehr ernst gewesen sein. Wer hat sie in den christlichen Glauben, es war ja in der DDR jetzt noch nicht so üblich.
Naja, wir hatten so Christenlehre, die war natürlich außerhalb der Schule, was ich ja nicht schlecht finde, und auch dann vorbereitend, glaube ich, Konfirmandenunterricht hieß das dann, das war dann auch bei Pfarrern. Und dann gab es ja immer die Jugendweihe und so, wir haben das so gemacht, dass wir Jugendweihe, ich bin jugendgeweiht, das haben wir nicht gefeiert und ein Jahr später Konfirmation und das haben wir dann auch gefeiert. Und ich bin in der 9. Klasse, bei uns war ja der Sprung von der POS, also der Polytechnischen Oberschule, zur erweiterten Oberschule, also was heute Gymnasium ist, das war nach der 8. Klasse. Und ich kam in Dresden an die Kreuzschule und dort war mein Banknachbar ein Kruzianer, also so ein Chorknabe, wie man damals sagte. Und der war Wehrdienstverweigerer. Der musste auch nach der 10. gehen, aber das war schon ziemlich hart. Ein 14-Jähriger, der sagte, ich gehe nicht zur Armee.
Und das wollte ich gerade fragen, Wehrdienstverweigerer in der 8. oder 9. Klasse? Der wusste das also schon?
Naja, was heißt wusste das? Das war schon das Unangenehme. Das ging ja schon, ich weiß nicht, in der 7. Klasse los, dass die Jungs gefragt worden, wollt ihr denn nicht Offizier werden? Das ist eigentlich so das Beste. Also das war eine der unangenehmen Seiten der DDR mit diesem wirklich, also kann man schon kaum noch Agitation nennen. Das war zum Teil auch Erpressung, also wenigstens 3 Jahre zur Armee zu gehen und wenn nicht, also oder natürlich Offizier zu werden, aber wenn das nicht, dann eben 3 Jahre. Und viele haben das dann bitter bereut. Und ich hatte das, also ich bin bei 1,5 Jahren geblieben, aber das fand ich schon ein Erfolg. Und dann hat man da aber jemanden neben sich sitzen und der sagt, also sag mal, wenn du ein Christ bist, wieso machst du das mit? Und das hat mich in tiefe Konflikte gestürzt. Und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund eines Teils des Romans Neue Leben, da scheint das alles so auf.
Also das Leben da in diesem Roman so ein bisschen mit hat einfließen lassen, Ingo Schulze.
Ja, der Hintergrund ist da stark autobiografisch, das Konkrete dann und die Figuren nicht so sehr.
Aber mich interessiert jetzt nochmal, wenn Sie sagen, wir haben das und das gefeiert. Also kam der christliche Glaube aus Ihrer Familie?
Ja, doch. Also
Sie sind christlich erzogen.
Von meiner Mutter, Großeltern. Aber wir waren, was ich dann sehr bemängelt habe mit 15, 16, keine Kirchengänger. Also sind irgendwie zu Weihnachten in die Kirche, vielleicht auch zu Ostern. Den zur Matthäus-Passion oder Christmette, dann also diese, wie heißt das, Christ-Vesper. Jedenfalls am 25. Dezember früh um 6 in Dresden in der Kreuzkirche. Also solche Dinge, das war sehr geläufig. Abends wurde gebetet, irgendwann betete ich dann allein. Ja, also.
Und wenn man Pfarrer werden will, wie Sie es ja vorhin gesagt haben, dann hat Ihnen der Glaube ja sehr viel bedeutet. Also eine Zeit lang.
Doch. Aber ja, doch, das war natürlich sehr wichtig. Ich meine, ich war 14, 15, ich hatte, das ist eine merkwürdige Sache, so ganz exakt kann ich das auch nicht mehr sagen, aber der Steppenwolf von Hermann Hesse spielte da eine große Rolle. Also das war so ein christlicher, Hermann Hesse-mäßig eingefärbter Glaube. Also das Reich des Guten und des Schönen. Und bei Hesse war ich immer ganz erstaunt, wenn ich dann den Steppenwolf verborgte, dass alle so völlig erschüttert waren und Selbstmordgedanken gestanden. Und ich fand das immer so ein sinnstiftendes, aufbauendes Buch. Und es ist schwer, das sich jetzt ganz konkret vorzustellen. Also ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem, dass man missionieren sollte. Und was mich dann eben aus dem Glauben rausgebracht hat, das ist dann auch, schon noch ein bisschen Pubertät, aber irgendwie auch wiederum nicht falsch. Also wenn Heine sagt, der Teufel ist ein Logiker, ich dachte immer, wenn sich jetzt alle so verhalten auf der Welt wie ich, dann bleibt ja jede und jeder, was er ist und was ist jetzt das Richtige. Und das war dann irgendwie so etwas, was mich dann da vom Glauben hat abfallen lassen, aber mit dem Wunsch eigentlich zurückzukehren, weil ich mir ein Leben ohne diesen Glauben schwer vorstellen konnte.
Aber das ist es jetzt. Sie sind, oder wie würden Sie sich jetzt bezeichnen?
Ja, würde schon sagen, dass ich was das Religiöse betrifft, ein Ungläubiger bin, ja.
Ingo Schulze, Pfarrer ist er jedenfalls nicht geworden, sondern Schriftsteller, wie wir wissen. Und das auch ziemlich erfolgreich, zum Teil Bestseller, viele Bücher mit Preisen bedacht. Aber alle Bücher beginnen mit einem ersten Satz. Und bei uns sind das erste Fragen, sind ja so mit das Schwerste, finde ich. Wie geht's Ihnen mit ersten Sätzen?
Ja, also ich glaube, ich könnte jetzt auch nur einen einzigen benennen. Also im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar und so weiter. Und
die rechtschaffenden Mörder gehen so los.
Ja, aber also ich habe mich lange gesträubt zu sagen, der erste Satz, das ist das Wichtigste. Aber hinter diesem ersten Satz verbirgt sich ja letztlich, was ist das für ein Tonfall, aus welcher Perspektive erzähle ich. Man muss ungefähr wissen, was ist das für eine Person, die das erzählt oder was für ein Erzähler. Also insofern ist das, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und ich wünschte, der erste Satz stünde bei mir auch tatsächlich als erster im Computer.
Das wollte ich nämlich fragen. Ist er nicht? Ist nicht so?
Nee. Also es ist schon eine Sensation, wenn ich mit dem Anfang beginne. Aber meistens ist das schon eine elende Sucherei, dass man, diese Phase, bis man dahin kommt, tatsächlich zu schreiben, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt irgendwann mal in einem Buch bleiben, natürlich immer noch verändert. Das ist so eine ziemliche Durststrecke. Also das sondern rauszukriegen, wie das gehen könnte. Nicht nur was, sondern auch wie. Und das ist ein sehr langer Prozess, jedenfalls bei mir. Und da ändert sich bis zum Schluss etwas. Also ich finde, man muss eigentlich den ersten und den letzten Satz kennen, aber man kann den letzten ja nur kennen, wenn man den ersten hat und umgekehrt. Und also für mich ist das immer so eine
Puzzle.
Ja, sehr, 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 sehr viele Unbekannte.
An diesem Sonnabend im Juli 1974, 8 Tage vor meinem 12. Geburtstag, weiß ich noch nichts von meinem Glück. Das ist der erste Satz von Peter Holz. Und da habe ich noch ein anderes Beispiel rausgesucht. Plötzlich waren sie da, die Frauen, Adam und Evelyn. Und ich finde nämlich diese beiden Sätze auch so toll, weil wir mit beiden Sätzen so mitten in so einem Geschehen drin sind. Also sofort ist irgendwie, ist so eine Aktivität da oder ist so ein Bild da. Und deswegen habe ich auch gedacht, ob er wohl, wenn er den ersten Satz schreibt, egal an welcher Stelle, ob er da eigentlich die ganze Geschichte schon im Kopf hat. Also haben sie aber offenbar nicht, wie sie gerade gesagt.
Also bei Adam und Evelyn, gut, da war natürlich so viel vorgegeben und da wusste ich, wie das etwa lang gehen könnte. So, also da wusste ich, glaube ich, vergleichsweise viel. Beim Peter Holz war das sehr verschieden und ich glaube, der erste Satz hieß ganz lange Zeit, wie es ja auch grammatikalisch richtig ist, wusste ich noch nichts von meinem Glück. Und es ist eigentlich paradox zu sagen, also weiß ich noch nichts von meinem Glück. Und mir war es eben wichtig, den im Präsens zu schreiben, was mir erst sehr schwer gefallen ist, weil dieser Junge, der weiß einfach nicht, was als nächstes kommt und wie findet man da eine Erzählhaltung. Es ist dann zwischen zwei Sätzen aufgehängt, ganz am Ende löst sich das auf, aber eigentlich war es mir wichtig, immer zu sagen, er weiß nicht, was kommt. Und das ermöglicht sehr viel.
Also das finde ich ganz interessant, so in Ihre, ich sage jetzt mal, Schreibwerkstatt so ein bisschen so reinzugucken. Sie schreiben ja auch so unterschiedliche Sachen. Also Sie schreiben Essays, Sie schreiben Erzählungen, Romane, ganz unterschiedliche Formen. Ich nehme mal an, dass die Essays vor allem Auftragswerke sind?
Ja, also das ist fast ausschließlich Auftragswerk. Mittlerweile finde ich das auch ganz gut, dass man manchmal zu Sachen gezwungen wird, aber man muss das ja nicht annehmen, aber dass es einen so interessiert und dass man auf Gedanken gebracht wird, über wo man sich sonst, glaube ich, nicht so versuchen würde, Rechenschaft abzugeben. Aber ich denke, dass die Bücher an sich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich streite mich manchmal mit Germanisten, die sagen, aber jetzt haben sie ihren Stil gefunden. Ich dachte immer, aber bitte, dann zeigen Sie mir das. Das ist also gut, das ist vielleicht auch manchmal der sinnloser Streit, aber für mich geht es schon immer darum, dass man den angemessenen Stil, die angemessene Stimme findet für einen Ort, eine Zeit, für diesen Stoff. Und das ist jedes Mal eine neue Suche. Und mitunter kommt es mir so vor, gerade wenn man ein Buch beendet hat, dann war man relativ so sicher drin und dann fängt man wieder neu an und hat das Gefühl, du hast das Schreiben verlernt.
Du hast das Schreiben verlernt. Und dann kommen diese kurzen Formen da. Also es ist jetzt nicht so eine Wertigkeit, also dass die kurzen Formen quasi eine Fingerübung sind und die Romane,
nee, ganz,
die Kühe oder so.
Ganz und gar nicht. Also eigentlich sehne ich mich gerade nach Erzählungen zurück. Erst dachte ich kann nur Erzählungen schreiben. Momentan denkt man doch eigentlich fast nur noch so in dieser längeren Form. Das hängt aber auch damit zusammen, wie vertraut einem das ist, worüber man versucht zu schreiben. Und da ist natürlich, das war gerade für mich in den 90er Jahren so, dass diese völlig komplett neue Welt, in der man da stand, dass da eher diese kurze Form, das waren so Momentaufnahmen und dann brauchte es so eine gewisse Zeit und dann merkte ich, manches lässt sich nicht so in dieser kurzen Form erzählen, das braucht einen anderen Atem, man muss etwas weiter ausholen und so geht das hin und her. Aber ich finde, also für mich ist eine Erzählung völlig gleichwertig. Also jetzt, natürlich schreibt man da kürzer dran und so. Also insofern ist es nicht gleichwertig mit dem Roman, aber von der literarischen Wertigkeit auf jeden Fall.
Sie haben jetzt ja auch gerade wieder Erzählungen rausgegeben, also die
Das Tasso im Irrenhaus.
Tasso im Irrenhaus, genau. Das sind ja alles erzählt. Drei Erzählungen.
Das sind drei Erzählungen, aber die sind eben lustigerweise auch alles drei mehr oder weniger Auftragssachen gewesen, wo es darum ging. Also einmal das Deutschlandgerät, diese Installation von Mucha und einmal eben Tasso im Irrenhaus von Delacroix und einmal etwas über Johannes Drützsche zu schreiben. Und
also drei Bilder.
Über drei
Kunstwerke so.
Ja, aber auch über drei Künstler. Und Das war gut, dazu gezwungen zu sein. Dann hat aber das Überarbeiten sehr lange gedauert. Und jetzt, glaube ich, ist das ein schönes Trio geworden.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie sich so ein Roman so langsam und sehr puzzelartig zusammenschiebt. Ich möchte mal, dass wir eine ihrer Figuren, und zwar aus Adam und Evelyn, hören.
Zu und Vorname?
Schumann, Evelyn.
Geboren.
Am 19. Mai 61.
In?
In Torgau.
Torgau in Sachsen.
Ja, Torgau an der Elbe.
Ausbildung?
Abitur, 1,5 Jahre Pädagogikstudium und seit 88 Kellnerlehre.
Sind Sie allein gekommen?
Nein, mit meinem Lebensgefährten.
Wie heißt der Lebensgefährte?
Lutz.
Nachname?
Frenzel.
Und der Wunsch, die DDR zu verlassen, besteht seit wann?
Schon immer.
Sie und der Frenzel sind auch Ungarn gefahren, in der Absicht, die Gelegenheit zu nutzen.
Ich wollte weg.
Er nicht?
Er kam nach.
Er kam nach, sagt Evelyn in Adam und Evelyn in der Verfilmung des Romans von Ingo Schulze. Wie ist denn das, wenn Sie Ihre Heldin hören?
Hatte so eine meiner Lieblingsstellen, hatte gehofft, es geht jetzt noch ein Stückchen weiter. Aber ich bin Andreas Goldstein, dem Regisseur, sehr, sehr dankbar. Der hat wirklich mit wenig Mitteln über Jahre diesen Film durchgekämpft. Und ich finde ihn ganz grandios. Ich hätte einen vollkommen anderen Film gemacht. Bei mir wäre wahnsinnig was los gewesen.
Der war ruhiger, ne?
Ganz viel Tempo und Action und Komik, die er im Buch ist. Und bei ihm ist es eben ganz, ganz anders. Und dadurch kommen da andere Schichten zum Vorschein. Man muss sich auf dieses langsame Tempo einlassen. Und das ist so eine Szene, wo man plötzlich merkt, warum vieles so war, wie es bisher gezeigt wurde. Und hier kulminiert dann.
Ich finde ja, dass in diesem Satz so diese ganze Tragik der Geschichte irgendwie von Adam und Evelyn drin vorkommt. Sie, Evelyn, will über Ungarn in die BRD. Und er fühlt sich in seiner Idylle als Damenschneider mit vielen Frauen um sich herum eigentlich ja so ganz wohl. Ist das ein Roman über die Vorstellung vom Paradies? Adam, Evelyn, Adam, Eva?
Ja, wenn man so einen Mythos drunter schieben kann, dann hat man natürlich sofort ständig ganz viele Fragen. Natürlich, wo ist das Paradies? Was bedeutet Sündenfall? Was bedeutet Arbeit? Was bedeutet Zeit? Was bedeutet dieses aus dem Paradies herausgehen? Man hat natürlich auch die Frage nach Gott Vater und dem Engel und so. Also da ist eigentlich in jedem Kapitel ganz vieles präsent. Aber dieser Adam ist natürlich einer auch, der auf eine Art politisch ist, die, sagen wir mal, nach westlichen Kriterien eben gar nicht so wirkt. Also in der DDR nicht zur Wahl zu gehen, das bedeutete enorm viel. Also das konnten sich nur wenige leisten. Am Theater konnte ich es mir dann leisten. Als Student wäre ich rausgeflogen. Und Adam geht nicht zur Wahl. Also das ist sehr politisch gewesen. Er sagt, Mensch, bleib doch hier, verändert sich. Was siehst du denn nicht, dass sich hier was verändert? Also insofern ist es nicht nur, er hat eine sehr komfortable Arbeitssituation. Also in der Mangelwirtschaft ist jemand, der schöne Stoffe. Kleider macht und Frauen schön machen kann, ist ein äußerst begehrter Mann in jeder Beziehung.
Also ein interessanter Blick auf das Paradies, auf die DDR. Über Ingo Schulze wird auch gesagt, er sei die Stimme des Ostens. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wenn Ingo Schulze hört Stimme der Ostdeutschen, dann stöhnt er. Warum stöhnen Sie da?
Na, da gibt es viele Gründe zu stöhnen. Der Hauptgrund ist natürlich, dass man jetzt nicht für jemanden sprechen will, das ist ja klar, sondern das Eigentliche ist für mich aber, dass man das zu jemandem aus dem Westen nie sagen wird, die Stimme der Westdeutschen. So. Und das tiefer liegende Problem ist halt, dass die Westdeutschen, also oder Altbundesrepublikaner oder eben da Geborenen, das sind die Deutschen und die Ostdeutschen sind die Ostdeutschen. Und das liegt sehr, sehr tief und das ist auch immer gar nicht bös gemeint, aber ich sage, kehr das jetzt mal um. Also er wird immer die Stimme der Westdeutschen genannt, würde nie jemand sagen.
Wie es auch kein gibt. Westdeutscher Auto oder so gibt es
naja,
gar nicht.
Und würde eben ganz viele immer sagen, ja, die und der und der und die, das sind die Stimme des Ostens. Das ist ja auch immer lobend gemeint, aber eigentlich
naja, bin ich... Naja, es gibt immer einen, der es bewertet, ne?
Ja, aber die Einteilung geht natürlich, man muss es dann schon so sagen, einfach, man kann es ja in der Sprache regelrecht nachweisen, eigentlich immer von West nach Ost. Richtig. Und das, wie gesagt, das ist oftmals mit sehr viel Sympathie, mit dem Drang zu verstehen und so weiter, aber so wie ich es eben auch ganz wichtig fände, dass es nicht einen Ostbeauftragten gibt oder Ostbeauftragten, sondern eigentlich eine, ich sag mal, West-Ost-Ost-West-Beauftragte. Also es gibt ja zum Glück, glaube ich, heute nicht mehr Frauenbeauftragte, sondern das heißt Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Und es sollte sagen, einen politischen Gleichstellungsbeauftragten für Ost und West geben, sonst ist das immer so, hat das mit dem Westen überhaupt nichts zu tun. Oder es Frauenbeauftragte hätte jetzt mit den Männern nichts zu tun.
Wie nehmen das eigentlich, Sie haben Kinder?
Ja,
die sind
17 und 19.
Spielt das für die eigentlich eine Rolle? Also so haben die,
Jein.
Das Ossi-Wessi, gibt es das da eigentlich noch? Wie
also
nehmen Sie das wahr?
Ihre Mutter ist aus dem Westen und sie sind halt im Prenzlauer Berg aufgewachsen, was heißt, es ist, ja, ist das schon mehr westlich als östlich. Also die sind wirklich sehr, sehr gemischt aufgewachsen, muss man, also was Ost und West betrifft. Und für die steht das manchmal als Frage, aber bei denen eigentlich wenig oder kaum. Bei anderen wiederum merke ich das schon, weil sich natürlich Unterschiede im wortwörtlichen Sinne, also ich meine jetzt auch im finanziellen Sinne, vererben. Ja? Also man merkt eigentlich so, wenn man irgendwo sitzt oder steht oder geht, keinen Unterschied. Man kann sich unterhalten ohne Probleme. Aber für mich ist das natürlich ein Riesenunterschied. Durch viel Glück habe ich, das ist nicht mein Verdienst, ist eine Eigentumswohnung in Berlin. Ohne Eigentumswohnung in Berlin wäre mein Leben komplett anders.
Und genau solche Zahlen haben Sie oder machen Sie immer wieder mal in Beiträgen daran deutlich, dass es diese Unterschiede im Ost-West-Verhältnis noch sehr, sehr deutlich gibt, auch weit über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also solche Zahlen wie, wem gehört eigentlich das Land, wem gehören die Wohnungen, die Immobilien?
Naja, das ist halt erstmal eine Feststellung, dass die Schwierigkeit ist, da ist in vielen Dingen erstmal nicht viel zu ändern. Das liegt halt in den Jahren 90, 91, 92 begründet. Sie finden halt in Europa keinen Landstrich, wo den Menschen, die diesen Landstrich bewohnen, so wenig an Grund und Boden, so wenig an Immobilien, so wenig an Betrieben gehören, wie halt im Osten. Und das setzt sich eben vor allem auch in den Führungspositionen fort. Und das lässt sich manchmal auch ganz schwer erklären. Ich kann es auch nicht erklären, aber unterm Strich merkt man das. Also schauen Sie einfach, wer an einer Universität tatsächlich aus dem Osten kommt. Und natürlich wird der Nachwuchs auch immer wieder so eher aus den eigenen Reihen rekrutiert. Dann kann man jetzt ganz viel dagegen einwenden und würde ich auch machen, aber wenn man sich dann die Zahlen anguckt, ist es erschreckend.
Ja, war, glaube ich, im letzten Herbst im Spiegel nochmal so eine große Aufstellung, wo gesagt wird, jeder fünfte Deutsche kommt aus dem Osten, aber die Top-Jobs in den Verwaltungen sind unter 10%
im Osten angesiedelt. Also im Osten sind sie auch in der Minderheit, aber wenn man so schaut, also Spitzenpositionen, das ist allerdings jetzt eine Zahl von 2016, bei Spitzenpositionen bundesweit waren die Ostdeutschen bei 1,7%, obwohl sie ungefähr 17% haben müssten. Das ist eine Zahl, die ist jetzt alt, 5, 6 Jahre her. Ich fürchte, dass sich da aber nicht allzu viel geändert hat.
Jedenfalls nicht tatsächlich, dass die Prozente eine ganz andere Dimension angenommen haben. Und deswegen hat sich ja die jetzige Regierung eigentlich auch vorgenommen, da was dran zu ändern. Ist für Sie eigentlich so eine eine Ostquote oder sowas? Wäre das eine Möglichkeit?
Tja, ich bin da also sehr hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das sehr viel hilft, aber es sollte halt als ein Problembewusstsein existieren. Also Gott sei Dank gibt es bei der Gleichstellung Mann, Frau und auch welche, die sich da nicht zuordnen, non-binär, dass es da also wirklich zunehmend eine Aufmerksamkeit gibt. Bei Frau, Mann, würde ich sagen, ist das eigentlich ziemlich klar, ist natürlich auch die Quoten zum Teil haarsträubend immer noch, aber da ist was in Bewegung. Beim Osten kann man nun sagen, gut, die werden, was ist jetzt noch Osten, aber die Soziologen können das ziemlich genau benennen und da tut sich nichts und da wartet man eigentlich drauf, dass sich das irgendwann mal erledigt hat. Aber ich fürchte, es hat sich insofern eben nicht erledigt, weil die Bedingungen erben sich weiter. Also irgendwann verläuft sich das. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Fragestellungen, die enorm wichtig sind. Also dieses Ost-West ist ja da nur eine Sache, die zu anderen Dingen in Beziehung steht. Also ich finde immer, dass es da auch so ein Augenzwinkern, so eine Solidarität gerade zwischen denen, die sagen, deren Familien jetzt aus der Türkei kommen oder aus Osteuropa oder so, also wo es dann doch so ein Verständnis eher gibt zwischen denen, die eben nicht ursprünglich im Westen geboren und aufgewachsen sind. Denn ich meine das jetzt gar nicht ironisch, aber jemand, der halt im Westen geboren und aufgewachsen ist, hat es sehr, sehr viel schwerer, eine Distanz zu sich selbst zu bekommen, weil eigentlich sie oder er, sagen wir mal, was die staatliche Identität betrifft, in sich ruht. Und es bestimmt dann eigentlich immer nur die Distanz zu sich. Also in Deutschland geborene Journalistin, die aber deren Familie aus der Türkei kommt, sagte, weißt du, ich habe diesen Migrationshintergrund, du hast den Zonenhintergrund, aber die im Westen wissen nicht, dass sie den Westhintergrund haben.
Was für ein Hintergrund
die haben. Aber das ist ja auch schwierig, aber das muss man, das ist eine Sache, die, glaube ich, im Gespräch möglich ist, dass man sich das erzählt. Also ich bin jetzt in zweiter Ehe auch wieder mit einer Westlerin verheiratet. Und das ist bei uns, obwohl wir uns, sag mal, wahnsinnig gut verstehen, wir streiten uns aber sehr, sehr viel, also sehr eingegrenzter Streit, aber da spielt Ost und West auch immer eine Rolle.
Das spielt Ost und West eine Rolle?
Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Erfahrungen und das ist schon sehr lustig mitunter.
Wir sind im Deutschlandfunk Kultur und haben den Schriftsteller Ingo Schulze zu Gast. Ingo Schulze ist 1962 in Dresden geboren und ich wollte jetzt nochmal auf so einen allerersten Satz zu sprechen kommen und Sie haben ihn vorhin schon anfänglich zitiert, nämlich im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erfahrungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Das ist der erste Satz von Die rechtschaffenden Mörder. Und ich finde, ja gut, also einst lebte, wie im Märchen klingt es.
Das ist so ein Legendenton, den ich mir bei Josef Roth ein bisschen abgeschaut habe. Und ich wollte einfach eine Geschichte mal erzählen, bei der ich das Fernrohr umdrehe. Also ich spreche über die eigene Lebenszeit, aber rücke die erstmal ins Legendenhafte, was passiert da. Und dann war für mich das Interessante, dass das schon was bringt, aber dass die Distanz, die ich damit hoffte zu erzeugen, die wurde gar nicht so, also gut, also viele waren befremdet, die dieses Manuskript kannten und manche sagten aber, oh, wunderbar, da kann man sich so richtig reinlegen. Und dann merkte ich aber, das wurde mir fragwürdig. Ich dachte, wer erzählt jetzt diese Geschichte?
Und ach, das wurde Ihnen beim Schreiben, wurde Ihnen das bewusst, dass die Distanz, die Sie wollten, nicht
hergestellt wird? Also diese, dass es einen zweiten und einen dritten Teil gibt, das war überhaupt nicht geplant, sondern ich merkte, das wurde mir irgendwie plötzlich fragwürdig, diese Art und Weise. Und dann dachte ich, wer hat eigentlich Interesse daran? Das war natürlich auch erstmal gegen mich gerichtet, aber letztlich grundsätzlich, wer hat ein Interesse daran, dieses Dresden so zu verklären? Also wir kommen jetzt aus dem eigentlichen Bürgerlichen. Wir haben bis 89, bin ich mir ganz sicher, gar nicht vom Bürgerlichen gesprochen. Bürgerlich war in der DDR bis 89, würde ich sagen, bei den allermeisten eher kritisch besetzt. Aber es war halt so ein Dagegenhalten, es war ein Anderssein der Bildung verpflichtet, der Literatur verpflichtet. Aber das natürlich in so einer Überhöhung. Und was passiert damit, wenn es dann eben weitergeht? Also ich finde ja nicht das eine oder das andere für sich interessant, sondern dieser Übergang. Was passiert, wenn man so sagen, zwei Systeme, dass man rutscht von dem einen ins andere? Was passiert denn?
Und das in den die rechtschaffenden Mörder, aus dem ist ja dieser erste Satz. Also vielleicht erzähle ich es einfach mal so ganz knapp für die den Roman jetzt nicht gelesen haben. Also diese drei Teile eben. Im ersten Teil ist der Antiquar Paulini eben, den wir beobachten, der eben diese Bücher so sehr liebt und die Bildung so sehr liebt und diese Bücher auch bestimmten Menschen in der DDR zugänglich macht. Also der ihnen Bücher ans Herz legt und so weiter. Den verfolgen wir so ein bisschen und der kommt aber mit dem Systemwechsel zur Bundesrepublik nicht zurecht. Jedenfalls droht daran zu zerbrechen und scheint nach rechts außen zu driften.
Ja, das ist gut, dass Sie das so vorsichtig formulieren. Erscheint nach rechts.
Ja, ich sage es deswegen, weil dann ja der zweite Teil kommt, nämlich der Schriftsteller Schulze, was nicht mit TZ.
Also man merkt eigentlich, wenn man den zweiten Teil liest, dass der erste Teil, dass man ein Manuskript gelesen hat von einem, der jetzt den zweiten Teil erzählt und eigentlich erzählt, wie es zu diesem Manuskript gekommen ist.
Ja, aber eben auch aus ein bisschen schlechtem Gewissen, denn er ist von diesem Antiquar in die Bücherwelt eingeführt worden und hat ihn dann aber vergessen, weil diese Schrulligkeiten in der Wendezeit, das passte einfach alles nicht mehr. Er hat ihn links liegen lassen und bereut das aber auch so ein bisschen und möchte jetzt so ein Porträt eben schreiben. Und der verzweifelt da so ein bisschen dran, weil er plötzlich einen anderen Menschen zu entdecken glaubt. Das ist so der zweite Teil. Und dann kommt, fand ich beim Lesen sehr überraschend, noch ein dritter Teil, wo plötzlich alles ins Wanken gerät. Die Lektorin ist es, glaube ich, oder Redakteurin, auf jeden Fall die Lektorin des Schriftstellers, tritt auf und das alles erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht.
Plötzlich stehen die Dinge doch etwas anders im Raum. Und ich hatte den Eindruck, der Finger, der auf jemanden zeigt, der kehrt sich plötzlich auf einen selbst um.
Also Sie wollten oder Sie machen sich dabei Gedanken, wer beurteilt hier eigentlich immer wen und aus welcher Warte schauen wir und warum scheinen wir es immer so genau zu wissen?
Ja, genau. Also wer darf Geschichten schreiben? Wer schreibt Geschichte? Wessen Wahrheit kommt in die Bücher? Das ist, ein Journalist, ein Schriftsteller, das ist eine ungeheure Machtposition auch. Und da dieser Schulze mit TZ droht ja dann, also welche Wahrheit in mein Buch bekommt, das bestimme schon immer noch ich. Und was aber nicht heißt, dass da mit diesem Rechtsradikal nichts dran sein muss, aber vielleicht nicht dann so, wie er sich das zurechtgelegt hat. Oder? Also das sind auch für mich als Schreiber durch diese drei Teile, man kann manches so und so sehen und muss mit seinen eigenen Erfahrungen herankommen und sagen, was ist jetzt eigentlich das Wahrscheinliche?
Aber da mit dem Rechtsruck sind wir ja an einem ganz spannenden Thema. Im Spiegel wurde Ihr Roman zum Beispiel von Volker Weidemann zwar gelobt, aber er bedauerte, dass Sie eben diese Form gewählt haben, dass Sie sich seiner Meinung nach, müsste man beim Rechtsruck des Antiquars sich eindeutig verhalten, ihn eindeutig verurteilen.
Ja, da gibt es auch ein Foto von uns. Ich habe gesagt, aber wenn man jetzt den Roman nimmt, dann ist der Schulze mit TZ eigentlich der Fragwürdigste. Und er hat dann also begonnen, den zu verteidigen und sagte, das ist ja ganz schön und gut, aber wir müssen schon sehen, was hier in dem... Ich bin ja ein befangener Leser, also ich bin ja auf die anderen auch angewiesen. Aber ich finde eben, dass die Position dieses Schulze eben auch sehr fragwürdig ist.
Ja, also gehen wir mal doch, wenn wir das von dem Roman auch abkoppeln. Also diese Eindeutigkeit, die gefordert ist, gegen die sind Sie wohl.
Naja, ich glaube, dass ich schon bei bestimmten Dingen eindeutig bin und dass man auch eindeutig sein muss, aber natürlich jetzt, dass das nichts heißt, was man mit einer Person macht. Also was jetzt auf Dresden bezogen, würde ich immer sagen, also Gut, ich lese nicht mehr im Buchhaus Loschwitz, solange die mit dem Antaios Verlag kooperieren, weil Antaios Verlag das und das für mich bedeutet, also publiziert über Umvolkung und der Kubitschek Höcke berät und Höcke von Auschwitzen spricht und so weiter. Also da könnte man eine ganze Menge aufsehen.
Und das, an dieses Buchhaus denkt man ja automatisch.
Naja, mit dem Paulini hat das,
wenn man an dieses Antiquariat
was, worüber denkt. Man schreibt, muss man auch ein bisschen lieben. Und das ist schon eine sehr, also das hat mich eigentlich, das wäre sehr, sag mal, der Paulini ist mir schon sehr nah. Und also da, es ist immer schwierig, wenn man dann so Analogien versucht, aber das muss jeder dann selbst machen. Aber ich denke schon, dass, sagen wir mal, sich selbst nicht zum Feind machen lassen und auch die Ambivalenz dem anderen zuzugestehen, ist das eine. Und sich trotzdem muss man sich ja im Alltag irgendwie auch positionieren und man muss irgendwie schon auch eine Haltung machen, auch wenn es einen vielleicht zerreißt. Das ist ja, ob das jetzt Corona ist, ob das Ukraine Innekrieg ist, ob das vorher war, wie gehen wir mit der Ungerechtigkeit dieser Welt um, wenn die, die nichts haben, plötzlich vor unserer Tür stehen. Und also es gibt ja immer große Fragen, die nur gesellschaftlich beantwortet werden können, aber die letztlich für jede und jeden Einzelnen stehen. Und da braucht man schon eine Haltung. Aber mir wäre halt auch immer das Gespräch. Es gibt kein Ich ohne ein Du. Und ich bin nicht der und der, sondern ich bin immer in Beziehung. Ich bin Ihnen gegenüber anders als gegenüber einem Kollegen oder.
Sie haben, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, man solle das Gegenüber als Gesprächspartner nehmen und nicht als Empfänger von Botschaften.
Also tatsächlich. Ja, eigentlich als Leser. Also, dass man versucht, die Leser nicht zu Empfängern von Botschaften zu machen, sondern eigentlich versucht, sie in als Gesprächspartner zu behandeln. Und das setzt eben voraus, dass die Erzählinstanz, dass der Erzähler, dass auch die Figuren sich natürlich auch in Frage stellen, dass da keine absolut gesetzte Instanz ist.
Wenn ich jetzt mal bei diesem Thema Rechtsruck auch bleibe, Uwe Tellkamp, dem Schriftsteller wird ja ein Rechtsruck vorgeworfen, genau wie Susanne Dagen, der Buchhändlerin, die Sie erwähnt haben, vom Buchhaus Loschwitz in Dresden. Uwe Tellkamp hatte vor einigen Tagen in Dreisat ein Porträt und da ging es ja vor allem um Meinungsfreiheit. Also dieses Thema wurde da gerade an seiner Person sehr aufgehängt. Und Sie sind in diesem Porträt auch sehr ausführlich zu Wort gekommen. Wenn Sie das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, bedenken, also die Deutung des Anderen, wie beurteilen Sie Uwe Tellkamps Entwicklung denn dann?
Nee, ich muss sagen, dass ich bei diesem Porträt, da bin ich ein bisschen sauer, weil ich da wusste nicht, dass das ein Tellkamp-Porträt wird, sondern ich weiß es auch von anderen. Wir dachten, es geht um Dresden, es geht um diese Konflikte und dachte, das sind ganz verschiedene gleichberechtigte Stimmen. Unter dieser Prämisse habe ich da mitgemacht und offenbar andere auch. Für mich ist es jetzt schwierig, jetzt über einen Kollegen irgendwie was zu sagen, da soll man reden und dann soll man sich da streiten. Aber ich würde jetzt mal, was man wirklich definitiv sagen kann, dass er, aber auch Susanne Dagen und alle anderen, ich kenne eigentlich keinen anderen Kollegen oder Kollegin, der und in denen so viel Öffentlichkeit zuteil wird. Andere wären froh, wenn sie einen Bruchteil dieser Aufmerksamkeit hätten. Ich kann dazu eigentlich nichts weiter sagen.
Sie haben ja auch ein Gespräch, beispielsweise ein öffentliches Gespräch mit Susanne Dagen, der Buchhändlerin, geführt.
Es war letztlich insofern öffentlich, dass es dann in der Zeitung stand, aber das war in einer guten Runde, also zu viert in der Sächsischen Zeitung. Und das war mir auch wichtig. Natürlich rede ich mit ihr, aber ich habe auch gesagt, ich komme nicht mehr zu dir zu einer Lesung. Gut, ich würde mich auch gar nicht einladen, aber reden können wir gerne. Aber das prallte dann schon auch aufeinander. Und das ist, was ich natürlich nicht gut finde, wenn es jetzt, Uwe Tellkamp eine Lesung hat und da wird irgendwie die Plakate runtergerissen oder es gäbe da Störungen oder so, das fände ich inakzeptabel. Da würde ich mich auch immer sozusagen dafür einsetzen, dass natürlich erlesen und reden kann. Aber wenn ich mir so die Medien angucke, selbst ich kenne 3-4 Leute, die sagen, wir wollten ein Interview machen, hat es abgelehnt. Also das braucht man nicht drüber mehr zu reden.
Heute ist der Schriftsteller Ingo Schulze zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und wir haben Vorhin schon mal kurz über Dresden gesprochen. Welches Dresden, Herr Schulze, tragen Sie im Herzen? Wie erleben Sie Dresden heute? Dagegen vielleicht?
Ich bin halt ein Dresdner, ich bin da aufgewachsen und ich bin eben zweisprachig aufgewachsen. Draußen,
zweisprachig?
Draußen habe ich immer Sächsisch gesprochen und zu Hause, weil meine Mutter und deren Eltern, bei denen wir wohnten, nicht aus Dresden kommen, war das immer so eine Art Hochdeutsch. Und ich war ein fanatischer, begeisterter Dresdner. Also so diese Selbstbezüglichkeit, die habe ich, obwohl ich sie gar nicht von zu Hause mitbekam, doch in mich aufgesogen.
Was ist denn ein Begeisterter? Was macht denn ein Begeisterter?
In Dresden ist immer alles weltberühmt. Der weltberühmte Zwinger, das weltberühmte grüne Gewölbe, der weltberühmte Zoo und so weiter. Es gibt ja auch selten eine Stadt, die wirklich so reich ist. Und dann natürlich auch dieser Mythos in Dresden und ihr Mythos der Zerstörung, das sind schon Dinge, die eben schon lange auch instrumentalisiert sind. Das ist ein großes Geflecht, was ich jetzt nicht mit ein paar Worten, glaube ich, umreißen kann. Aber Dresden ist mir natürlich sehr, sehr lieb. Und ich selbst bin wirklich, glaube ich, ein Dresdner. Aber ich käme andererseits auch gar nicht so auf die Idee, da zurückzugehen. Aber das heißt aber nicht, dass ich eigentlich jedes Mal gern nach Dresden komme. Also vielleicht ist es
da
auch so. Da haben
wir wieder die Ambivalenz.
Ja, es ist vielleicht auch manchmal so, dass man das auch ein bisschen Distanz zu sich, was anderes dagegen setzen hier in Berlin, wo sie nicht backen können und kinderischen Wurstwaren haben und überhaupt ziemlich spröde und unverbindlich sind.
Oh, da spricht ja wieder der Herzensdresdner auf.
Nein, ich bin so gerne hier.
Erzählen Sie uns mal von Ihrer Familie. Sie haben von Ihrer Mutter erzählt und Ihren Großeltern.
Ich bin allein bei meiner Mutter groß geworden, die von meinem Vater weg ist. Da wusste sie, glaube ich, oder jedenfalls haben sich meine Eltern getrennt, da war ich noch gar nicht geboren. Und sie ist zu ihren Eltern und mein Großvater war so ein Flugzeugstatiker und in Dresden hat man damals versucht, das erste Düsenpassagierflugzeug der Welt zu bauen, was immer noch in Dresden ein Trauma ist, weil das beim zweiten oder dritten Flug dann abgestürzt ist und dann sind die ganzen Unterlagen in die Sowjetunion und ich glaube, daraus ist dann irgendwann mal die Tupolev geworden. Aber da gibt es Bücher drüber, ich weiß das immer gar nicht so genau, aber dadurch bin ich also nur bei meiner Mutter und meine Großmutter starb früh, also eigentlich Großvater, Mutter, ich in einer sehr schönen relativ großen Wohnung, was nicht so üblich war, in Dresden-Klotsche aufgewachsen.
Und Ihre Mutter war Ärztin, war viel weg?
Die war Ärztin, die war sehr viel weg, also doch einmal in der Woche Nachtdienst und alle drei, vier Wochen eben so ein Wochenenddienst. Und ich habe natürlich immer die beneidet, wo die Eltern zu Hause waren. Aber ich habe nie einen Vater in dem Sinne vermisst. Also Vater, wenn ich das bei den anderen hörte, das bedeutete immer Kloppe. Und da war ich immer ganz froh, dass ich nicht so einen Kerl dann noch zu Hause hatte.
Sie hatten den Großvater.
Den Großvater, ja.
War der das, der Sie zu den Büchern gebracht hat?
Nee, gar nicht. Der war, der hat noch im hohen Alter, hatte der Albträume davon, dass er im Gymnasium irgendwie ein Gedicht aufsagen muss. Der war, der hat, glaube ich, nie einen Roman gelesen. Der war sehr technisch interessiert und machte da alles Mögliche. Ich war da eine große Enttäuschung für ihn, aber er hat mich sehr, sehr geliebt. Und seine Frau hatte ihn seinen Lebtag versorgt. Und als sie sehr früh starb, also der Großvater und ich dann da die Wochenenden manchmal alleine, was ziemlich schwierig war, weil wir beide
ernährungstechnisch oder was?
Ernährungstechnisch, so kann man es ausdrücken. Also wir konnten beide nicht kochen und das Vorgekochte haben wir dann manchmal echt recht seltsam zusammengestellt.
Wer hat Sie denn dann aber zum Schreiben ermuntert? Ich dachte jetzt, das wäre in der Schule, war es in der Schule? Oder haben Sie als Kind überhaupt gar nichts mit Büchern im Sinne gehabt?
Ich hatte leider Gottes mit Büchern. Also das heißt, ich hatte insofern was mit Büchern im Sinn, dass ich mir immer sehr gerne habe vorlesen lassen. Und ich war aber überhaupt kein Leser. Mir war das zu anstrengend. Das hat auch zu lang gedauert. Fand das immer viel besser, wenn vorgelesen wird. Und alleine habe ich alles Mögliche gemacht, aber eben nicht gelesen. Und wie das dann so ist, ich habe dann irgendwann mal aus purer Langeweile angefangen und wie die Konvertiten dann so sind. Also wenn, das war ich dann irgendwie so 13, glaube ich, und dann ging es natürlich so richtig los und schrecklicherweise kam dann auch relativ schnell der Wunsch, Schriftsteller zu werden. Das ist, klingt jetzt wie so eine Anekdote, aber ein bisschen was ist daran tatsächlich wahr. Ich habe mich schon im Kindergarten oder jedenfalls sehr früh immer vor Armee gefürchtet. Das war immer das, was ich nicht wollte. Also irgendwie von zu Hause weg nur Männer nicht machen können, was man will. Und dachte, wenn du schnell berühmt wirst, dann musst du vielleicht nicht zur Armee. Und wie schaffst du das? Das schaffst du allein durchs Schreiben. Und interessant ist ja daran, dass man sehr, das ist ein kleiner Junge eigentlich, oder ein, sagen wir, ein pubertierender Junge, jetzt auf so eine Idee kommt, dass Schreiben so enorm wichtig ist.
Aber irgendwas hat sich dann da ja tatsächlich, ich meine, irgendwann ist ja das Schreiben wirklich auch enorm wichtig geworden. Wann ist, Sie haben vorhin, glaube ich, die Kreuzschule erwähnt in Dresden. Das ist ja eine durchaus besondere Schule auch zu DDR-Zeiten gewesen, nämlich mit Altgriechisch und Latein. Also eine ganz besondere Ausrichtung.
Es hatte jede sogenannte EOS so eine Spezialrichtung. Die einen hatten Spanisch und die anderen Tschechisch. Und wir hatten eben diese eine Klasse, das waren 5 Parallelklassen, und davon war eine Klasse mit Latein und Altgriechisch. Ich weiß bis heute noch nicht, wieso die mich in diese Klasse gesteckt haben, weil ich in den Fremdsprachen nie so ein Ass war, ganz im Gegenteil leider. Sonst war das eigentlich eine ganz normale Schule, aber es war insofern eben nicht normal, weil eben da der Kreuzchor war und wie gesagt ein Wehrdienstverweigerer in der 9. Klasse als Banknachbar zu haben, das ging, glaube ich, in der DDR nur dort.
Also, weil ich dachte, das wäre irgendwie so in so eine Richtung dann auch gegangen, dass man eben einfach die Künste ganz anders vielleicht auch betont hat in der und deswegen das Schreiben dann bei Ihnen sich so verfestigt hat. Denn Sie haben dann ja auch Altphilologie.
Ja, ich hatte einen tollen Latein- und Griechischlehrer, Peter Witzmann, der hat für unter anderem auch für Heiner Müller die Interlinearübersetzung gemacht und vieles mehr. Und der war natürlich ein großer Brecht-Fan. Also der hat für mich da eine große Rolle gespielt, hatte auch tolle Deutschlehrerin. Aber das kam schon so, dass ich weiß nicht, meine Mutter hat mich immer versucht zum Lesen anzuhalten, eben lange vergeblich, und dann freute sie sich, dass ich es machte. Und also Lesen war immer gut besetzt. Und wenn ich gelesen habe, musste ich eigentlich nichts anderes machen, so ungefähr, dann tat ich schon das Richtige. Und wie das dann zum Einzelnen war, weiß ich nicht. Ich habe dann mit ganz furchtbaren Gebilden angefangen und habe aber mit 16 in so einer Schüleranthologie, da war ich ungeheuerlich stolz drauf. Das war aber natürlich, da gab es dann eine in der DDR, die offenen Fenster. Ich glaube, das ist die Nummer 7. Da waren 2 Gedichte von mir drin. Ich habe vor 2 Tagen mit Katrin Schmidt gesprochen. Die hatte da, glaube ich, 10 Gedichte drin. Also da war ich dann sehr stolz. Und habe dann eigentlich erst während der Armeezeit dann und danach Prosa versucht. Aber eigentlich muss ich gestehen, dass ich, bis ich 30 wurde, habe ich es immer nur versucht und so richtig geklappt hat es nie.
Sie haben in Jena studiert, und zwar Altphilologie. Also es sollte dann nicht in Richtung Literatur gehen, offensichtlich. Altphilologie hätte man im Westen gesagt, brotlose Kunst. Also
wir waren in der DDR aller 2 Jahre 5 Studentinnen, Studenten, die das studieren durften. Das war ja sehr reglementiert. Die Schwierigkeit war, so einen Studienplatz zu kriegen. Und ich habe eine Klassenkameradin gehabt, die wollte Archäologie studieren. Also gab dann eben auch 5 Archäologen aller 2 Jahre. Und wir waren ungefähr von der Leistung her ähnlich, und weil die so eine blöde Beurteilung vom Klassenlehrer hatte, hat man den nicht genommen. Oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen man sie nicht genommen hat, aber da ist natürlich dann so ein Lebensweg ganz anders gestaltet worden. Und mich haben sie genommen, weil sie auch ganz gerne Jungs haben wollten und ich nur 1,5 Jahre bei der Armee war. Das gefiel denen auch, obwohl natürlich offiziell soll man ja immer lange gegangen sein. Und dann war aber auch das eine, wollte ich jetzt mal sagen, eine junge Frau sagte, es interessiert mich doch nicht, dann waren wir bloß noch 4. Das war natürlich, konnte man nicht viel schummeln.
Mit was für einem Ziel haben Sie das studiert? Was
wollten Eigentlich Sie? War das für mich so ein Bildungsstudium. Also ich wusste nicht so richtig, was danach werden sollte, aber ich war sehr froh, dieses Studium zu haben. Hätte, glaube ich, am liebsten Germanistik und Kunstgeschichte gemacht, weil ich, wie gesagt, mit den alten Sprachen oder überhaupt mit Fremdsprachen mich immer etwas schwer tue. Aber ich merkte natürlich, also das wusste ich ja schon auch von der Schule her, das ist schon ganz notwendig, diesen Hintergrund zu haben. Also wie will man die deutsche Klassik verstehen, ohne wenn man ohne Altphilologie studiert zu haben, so ungefähr.
Also ich höre daraus, dass es auf jeden Fall so einen vorgezeichneten Weg nicht gab für Ingo Schulze in jungen Jahren, sondern auch so ein bisschen so ein Ausprobieren. Ich möchte jetzt eine Musik spielen hier im Deutschlandfunk Kultur, von der Sie auch gesagt haben, dass Sie damit durchaus was verbinden. Und ich glaube, da sind wir in so einer Zeit, auf jeden Fall in den Jahren. Wir hören jetzt Wolf Biermann.
Der kleine Flori habe zwei Meter Mann, das brave, das uralt kluge Kind. Ist abgehauen nach Westen mit seiner derzeit Festen, wie die wohl rüber sind. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, nee, schenk mir kein ein. Abgang ist überall.
Wolf Biermann hören wir hier im Deutschlandfunk Kultur und zwar mit einer Live-Aufnahme in Köln 1976. Flori Have, Enfant perdu, heißt der Titel. Ingo Schulze ist unser Gast. Dieses Lied hat ja mehrere ganz besondere Geschichten. Also den beißenden Spott auf Florian Havemann hört man raus. Mhm. Aber die Geschichte dahinter geht ja noch weiter.
Naja, das ist natürlich so vieles zu sagen. Er singt das und ist praktisch ein paar Stunden später ausgebürgert. Also plötzlich sitzt
Von dem Konzert ist er nicht mehr zurückgekommen.
Sitzt er dann im Westen und. Also manchmal denke ich, muss man auch Biermann an Biermann erinnern. Also wenn man sich das nochmal jetzt so genau anhört, was da also auch 76 in ihm für einen Glaube auch drin steckte. Ja, also jetzt machen wir Sozialismus trotz Rotz und Stalinismus. Und das war ja eigentlich auch, das war schon so eine Haltung. Also auch wenn ich von Haus aus, also da war keiner in der Partei und keine Blockpartei. Und dann war auch klar, man macht eben, paar Sachen da nicht mit, aber so ganz falsch ist dieses System nicht, aber so wie die das hier machen, das ist inakzeptabel, ja. Und Biermann war natürlich, eigentlich die Biermann-Affäre, muss man sagen, das hat ihn ja, ich hatte nie vorher von Biermann gehört, wir hatten da zu Hause keine Platten oder Tonbänder. Und
Sie waren 15 damals, noch nicht mal.
Ja, das war 76, ich war 13 und wurde 14. Also ich war, glaube ich, irgendwie 8. Klasse. Und plötzlich waren die Zeitungen voll von irgendeinem Biermann, den ich nie gehört hatte. Es war natürlich auch so völlig absurd, dass da etwas verurteilt wurde, was man gar nicht kennen konnte, wenn man nicht Festfernsehen hatte. Also es war in mehrfacher Weise verrückt. Aber es war natürlich auch das Erstaunen, da ist das so ein Liedermacher, den du nicht mal kennst. Und der hebt diesen Staat fast aus den Angeln alleine. Das war, wahrscheinlich hat das auch zu dem Wunsch beigetragen, Schriftsteller zu werden oder eben zu sagen, sowas will ich jetzt auch machen. Und wenn ich so bin, dann muss ich vielleicht nicht zur Armee gehen. Also das kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber so von der Stimmung her war, glaube ich, diese Biermann-Affäre für den 13-, 14-Jährigen, das hat schon Eindruck gemacht. Ja.
Und wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre noch drauf gehen, wie politisch war der Studierende Ingo Schulze?
Würde ich schon sagen, dass ich ziemlich politisch war. Also es war die Erfahrung von der Armee, dass von diesen anderthalb Jahren Grundwehrdienst, das ging ja vielen so, dass man da ziemlich mit ziemlich viel Wut zurückkam. Und 83 kam ich dann da raus Ende April. Und ich weiß noch, wir waren dann auf so einem Kirchentag in Dresden und die Ost-CDU argumentierte da irgendwie im Sinne der Ostaufrüstung. Jesus hat die Kaufleute auch nicht, die Schächer da auch nicht alleine aus dem Tempel vertrieben. Und dann ging das natürlich, das war schon, also man konnte konnte ja gar nicht unpolitisch sein. Vielleicht ist das die bessere Antwort. Man musste politisch sein, und dann hat sich das an so Sachen hochgezogen, die kann man heute kaum noch jemandem klar machen. Einverständnis, Erklärung, Reserveoffizier zu werden. Und wenn man das, diese Einverständniserklärung nicht gab, dann ging da also was los. Und dann war es aber eben 85 mit Gorbatschow, wo man merkte, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber so von 3-4 Monaten auf, da tat sich ganz schnell was. Ich weiß noch, wie dann so ein Professor zu mir ganz bitter sagte, jetzt haben sie ja das, was sie wollen. Wo ich dachte überhaupt, ich kapierte gar nicht, was der meinte, weil ich dachte, Gorbatschow, naja, gut, jetzt haben wir einen guten König vorher, aber es ändert sich ja an der Struktur nichts. Und also ich habe Gorbatschow um ein paar Monate verschlafen, muss ich sagen. Und erst als der dann sagt, jetzt haben sie ja, was sie wollen. Und das war also ab 85 muss man schon so eine Zäsur setzen. Ab dann war das Offizielle in der Defensive, würde ich das so beschreiben.
Also das heißt, Kräfte, die was anderes wollten, im Aufwind. Sie sind dann 88, war das Studium beendet, und da sind Sie an ein Theater gegangen. Also Dramaturg sind Sie geworden, in Altenburg am Landestheater. Nun hatte ja das Theater eine ganz besondere Bedeutung in der DDR, also dieses zwischen den Zeilen hören können.
Das Theater war eben neben der Kirche ein Freiraum. Also das muss man von Theater zu Theater unterscheiden. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe, muss ich so sagen, ab Sommer 88 und ich bin dann im Februar 90 raus, also ich habe es eigentlich nur anderthalb Jahre, war ich ein Theatermensch. Aber ich habe diesen Freiraum gesucht und war natürlich Dramaturg, ist wunderbar, also Wissenschaft als Anregung, und ansonsten, da muss man halt was draus machen. Und das Theater, so empfand ich das und so war es, glaube ich, schon auch zum Teil, stand im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Also da es ja keine Öffentlichkeit in dem Sinne gab, da also alles, was nicht in der Zeitung und Fernsehen und Radio war, auch wenn da Dinge schon stattfanden, aber das Eigentliche war doch in den Büchern, auf dem Theater, in den Museen, in den Galerien, in den Sachen, die sich zu Hause in privaten Kreisen abspielten, wie bei Paulini zum Beispiel, in den Rechtschaffenden. Also das war enorm wichtig, und ich fühlte mich also im Zentrum der Gesellschaft damit. Und dann hatten wir natürlich auch enorm schöne Arbeitsbedingungen. Wir hatten eine Anwesenheitspflicht von 4 Stunden, von 10 bis 2. Da lag auch noch die Mittagspause dazwischen, und ich konnte mir für Leipzig selbst die Giftscheine ausstellen. Also das war, wie gesagt, das muss und natürlich, wenn man in der Produktion drin steckte, dann ist man 24 Stunden quasi nicht ins Bett gekommen.
Jetzt haben Sie eben ein Wort gesagt, Giftscheine? Was für Scheine?
Giftschein, also dass ich in Leipzig, da gab es ja dann diesen Giftschrank, also das, was nicht für alle zugänglich war, und der war aber eine große, also da durfte ich mir dann selbst als Dramaturg den Schein, dass ich mir erlaube, Einsicht nehmen zu können, was aber eine große Enttäuschung war. Da stand von Eduard Fuchs die Sittengeschichte, die ich als Taschenbuch zu Hause hatte.
Also
da
war gar nicht groß.
Naja, da war schon solche Nizien und solche Sachen, aber es war hauptsächlich Nazi- und Neonazi-Literatur. Das war eigentlich der Hauptpunkt, den ich da gesehen habe. Aber also da gab es schon noch anderes, aber die Nazi-Literatur war, glaube ich, der Großteil.
Also das so die Arbeitsbedingungen am Theater und der Reiz des Theaters. Bis 90 haben Sie das gemacht. Dazwischen war der Systemwechsel, war die Wende. Ich glaube, Wende mögen Sie nicht so gerne, das Wort. Mauerfall
ist
auch
so nach Segeltörn.
Ja. Und das Publikum hat sich natürlich auch total verändert. Die Aufgabe, die Theater hatte vor 89, konnte es ja nach 89 gar nicht mehr machen. Was für Stoffe spielt man dann in so einer Zeit, wo die Menschen plötzlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind? Entweder direkt auf der Straße demonstrieren oder aber dann danach anfangen, um ihren Verdienst, um ihre Arbeitsstellen zu bangen. Da hat das Theater ja eine ganz andere Rolle plötzlich spielen müssen. Und Sie haben da auch dann quasi damit abgeschlossen. War das so ein Moment, wo Sie dachten, also bis eben war Theater noch die Auseinandersetzungsbühne?
Also bis eben war Theater alles. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich da mal freiwillig weggehe. Und war natürlich auch als Raum, als wirklich revolutionärer Raum, würde ich jetzt so mal sagen, war die Bühne tatsächlich wichtig. Und muss auch sagen, wir hatten auch Zeit, Revolution zu machen. Und das war dann im Laufe des November, war das eigentlich plötzlich uninteressant geworden, weil dann konnte eigentlich dann konnte auch im Theater, aber dann auf dem Marktplatz und dann gab es überall Foren, wo eigentlich wirklich sehr, also das war schon eigentlich Ende Oktober, muss ich sagen. Aber dann gab es andere Foren und man hat sich eben lieber noch ein zweites, drittes Radio gekauft, um nichts zu verpassen, als dann nochmal abends ins Theater zu gehen, es sei denn, es ging dann um eine Diskussion. Und ich habe früher nie Zeitung gelesen, bis auf die Sportberichte vielleicht. Und plötzlich gründe ich mit Freunden eine Zeitung. Aber weil wir eben dachten, das wird jetzt ein langer Prozess der Demokratisierung. Wir müssen Öffentlichkeit schaffen. Jeder muss das an seinem Ort machen.
Also war das
machen.
Dann das Medium. Sie wollten nicht im
ja,
Theater,
ja, es war,
sondern
vom Theater
Sie haben
zur
das
Wochenzeitung
Altenburger war. Wochenblatt gegründet.
Ja, wir wollten die Zeit und der Spiegel in Altenburg sein. Und das war ja damals das Verrückte, dass wir aus dem Nichts, wir hatten ja überhaupt kein Geld, wir hatten nicht mal ein Auto, wir hatten nicht mal ein Fotoapparat, dass das möglich war, eine Zeitung zu gründen, weil wir haben mit 20.000 immerhin angefangen, die waren immer schneller verkauft, als die Druckrechnung kam. Und wir haben uns dann auch ganz gute Gehälter zahlen können. Aber plötzlich kriegten wir eben eine Werbung von 20.000 Westmark. Das war irgendwie so. Die hat man damals 1:7, 1:2, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das plötzlich so irrsinnig viel Geld. Ich hatte 700 Ostmark als Gage am Theater. Das war ein ziemlich guter Verdienst im Monat, also verglichen mit anderen, also 700 netto. Und plötzlich kriegen sie da irgendwie was in die Hand, was das Geld für 20 Jahre oder so bedeuten würde. Also plötzlich einmal an dem deinen Tag so.
Aber das waren die positiven Seiten. Ist es so positiv weitergegangen? Ich meine gerade finanziell, wenn ich mir das so anhöre, weil die Zeitung musste dann ja irgendwie bestehen.
Nee, wir haben uns gar nicht so als Journalisten verstanden, sondern als politische Akteure. Und das war der erste große Knall, war dann der 18. März, die ersten freien Wahlen, wo eben wirklich diese Ost-CDU, die im Herbst noch auf der anderen Seite gesessen hatte und eigentlich noch schärferes Vorgehen gegen uns gefordert hatte als die SED, die waren plötzlich die Wahlsieger. Da sind natürlich die Leute dann auch relativ schnell ausgetauscht worden, aber mit dieser CDU wollte man nun wirklich nichts am Hut haben. Und das war ja der geniale Schachzug von Kohl, man kann es auch den fürchterlichen Schachzug nennen, Anfang Februar. Die wollten ja auch mit der Ost-CDU nichts zu tun haben, die West-CDU. Und erst Anfang Februar hat sich Lothar de Maizière und Kohl zusammengefunden und dann haben sie die Allianz für Deutschland gegründet. Die Ost-CDU lag irgendwie bei 11% Anfang Februar, noch einen Prozentpunkt hinter der PDS. Und es war völlig klar, dass die SPD und Neue Forum wird die neue Regierung stellen. Und dann kam Kohl und mit diesem Versprechen von Währungsunion, wo der Bundesbankpräsident Pöhl sagte, ist der wahnsinnig geworden und wirklich gezielt geschürten Zahlungsunfähigkeit und solchen Sachen, die gar nicht stimmten, hat er das rumgerissen und damit war die Messe gesungen.
Und was haben Sie als Zeitungsmacher da draus gemacht? Also wie konnten Sie damit umgehen? Das war eine große Enttäuschung, wie ich höre. Und dann
wir waren
im Herbst 90 oder im Dezember 90 dann ja noch stärker.
Der eigentliche Beitritt war ja dann die Einführung der D-Mark. Und dann war, ich weiß nicht, wir waren dann schon Anfang Mitte August bei den ersten großen Streiks von der Wismut, die nicht mehr aus dem Stollen hochfahren wollten. Und dann gingen die ganzen Betriebe. Im Herbst 90 brachen die zusammen. Und es war eine wirklich innerhalb von einem halben Jahr eine enorme Arbeitslosigkeit. Und
was stand da in Ihrer Zeitung?
Ja, wir waren eigentlich wie paralysiert, weil zu uns kamen natürlich ständig Leute und sagten, ja, diese alte Seilschaft, die machen das, oder die neue Seilschaft. Und Das stimmte eben auch und in manchen Fällen konnte man da auch was machen, aber diesen allgemeinen Zusammenbruch, der war natürlich nicht, was sollte man da sagen? Man hatte ja auch eine Veränderung gewollt, man wollte es ja anders, aber diese D-Mark-Einführung, da hätte jedem klar sein können, dass das nicht zu dem Kurs funktioniert. Das war 70% Deindustrialisierung und wenn ich das noch sagen darf, wenn Sie an die Statistik gucken, ab 91 geht es kontinuierlich aufwärts, aber 90 knallt es um 70% des Bruttoinlandsprodukt nach unten.
Ingo Schulze hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Herr Schulze, haben Sie eigentlich ein Girokonto bei der Sparkasse? Haben Sie ein Aktiendepot oder gerade Bitcoin verloren? Also Ihr Umgang mit Geld.
Ich habe ein Girokonto bei der Sparkasse. Ansonsten, also Aktien, meine Freundin Silvia Bowenschen sagt mal, Aktien sind unanständig. Und wenn man drüber nachdenkt, finde ich das auch.
Weil wir haben ja eben gerade über Geld gesprochen, also über Verdienst und völlige Verdienstlosigkeit, Absturz eben 1990 für viele Menschen. Also der Umgang mit Geld oder überhaupt dieses, ja, der treibt sie ja eigentlich auch literarisch immer wieder um.
Ja, also Geld ist, finde ich, etwas ganz Wichtiges, über das man schreiben muss. Mhm. Und auch die Rolle des Geldes, das ist ja, natürlich hat im Osten Geld immer eine Rolle gespielt. Jeder hätte gerne mehr gehabt, das ist ja völlig klar. Aber was man jetzt, welchen Beruf man gewählt hat oder welche Wohnung oder also überhaupt so Entscheidung, das hatte auch mit Geld zu tun, aber oftmals erst in zweiter oder dritter Reihe. Also ich weiß noch, als ich eben Altphilologie studierte, dann schrieb mein Vater aus dem Westen, das ist ja eine brotlose Kunst. Ich habe das gar nicht verstanden. Also, weil natürlich habe ich dann als Dramaturg jetzt nicht wesentlich weniger verdient jetzt als ein Arzt oder vielmehr als ein Facharbeiter. Also das war eben etwas wie alle anderen. Ein Chemiker hat genauso viel gehabt wie ich oder ich bei der Müllabfuhr. Die hatten glaube ich ein bisschen mehr, aber also man wählte den Beruf jetzt nicht wegen des Geldes. Vielleicht jemand, der Handwerker wurde, der dann so privat und so, also aber sonst nicht.
Jetzt haben Sie eben ganz nebenbei einen Satz gesagt, mein Vater aus dem Westen. Ihr Vater, der ja...
Der ist 77 mit seiner zweiten Familie, die sind so richtig klassisch an der Autobahn gelegen, in den Container rein und wussten nicht, wer den Container dann öffnet und das waren glücklicherweise also nicht die DDR-Zollbeamten.
Das heißt, Sie hatten oder hätten Kontakt in den Westen immer haben können. Also das Westsystem war Ihnen aber trotzdem
fremd. Was war mir insofern fremd? Also Oma und Opa und dann nur der Opa, die durften in den Westen fahren, nachdem sie Rentner waren. Das war ja diese perfide Sache, die Rentner durften ja gehen. Und der Opa brachte bloß immer die falschen Sachen mit. Und unser Traum von der Zukunft bestand darin, wenn irgendwann mal meine Mutter in den Westen fahren darf, weil wir da sehr, sehr viel Verwandtschaft hatten. Wir waren eigentlich mit ihrem Bruder die Einzigen im Osten. Dann bringt die richtigen Sachen mit. Und dann durfte die 85 zu einer Tante fahren, die uns nachts immer anrief und sagte, meine Mutter soll doch mal kommen und nur um der irgendwie zu sagen, dass das nicht geht, sie dann so einen Antrag gestellt und plötzlich durfte meine Mutter fahren und ist natürlich mit einer riesen Bücherliste rüber und dann hatte ich seit 95 in Lahr in Süddeutschland einen Buchhändler, Herr Baumann, der mir immer Bücherpakete geschickt hat, die meistens auch ankamen.
Das heißt aber, wenn ich an den Vater im Westen denke, der Kapitalismus, weil wir ja gerade bei dem Thema waren, dieser Kapitalismus, der über die Menschen eben noch in der DDR, jetzt im Vereinigten Deutschland, der Kapitalismus, der über sie hereinbrach. Ihnen war der durchaus bekannt, zumindest aus Erzählungen Ihres Vaters.
Also mit meinem Vater hatte ich wenig Kontakt, was aber, glaube ich, mehr an mir als an ihm lag. Einerseits, ich meine, wir hatten kein Westfernsehen in Dresden, dann hatte ich es eben in Jena und Altenburg, auch wenn ich da wenig gucken konnte oder eben keinen eigenen Fernseher, aber ich muss so sagen, trotzdem, also obwohl wir, was den Osten betraf, hatte ich das Gefühl, wir sind mit allen Wassern gewaschen, wir kriegen jede Nuance mit uns, erzählt man nichts. Wenn ich es nicht an mir selbst erlebt hätte, diese Naivität der Ostler, ich würde sie nicht glauben. Das muss man einfach so hinnehmen. Es war eine unglaubliche Gutgläubigkeit, was der Westen sagt, ist richtig. Das ist die Wahrheit. Und man war eigentlich erst die ersten Monate, würde ich sagen, oder manchmal vielleicht das erste Jahr, völlig kritik- oder viel zu kritiklos.
Sie haben, um sich mit Geld auch literarisch zu befassen, das zum Beispiel getan in Ihrer Figur Peter Holz im gleichnamigen Roman. Peter Holz, sein glückliches Leben von ihm selbst erzählt, vom Waisenkind zum Millionär. Der will sein Geld eigentlich am Ende loswerden. Mhm. Ich habe in Ihrem allerneuesten veröffentlichten Buch Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, das ist so eine Sammlung von Essays. Und da haben Sie, ich glaube, das ist der erste oder zweite Essay, der da veröffentlicht wird. Das ist einer, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 2013, okay, glaube ich, erschienen ist. Da ging es auch wieder um Geld. Und zwar um einen Gedanken, Geld loszuwerden. Also dieses Geld loswerden, was ist das für ein Thema für Sie?
Naja, dahinter steht der Gedanke, es ist gar nicht so leicht in unserer Welt, das Geld mit Anstand loszuwerden. Oder wenn man es mal umkehrt und sich tatsächlich befragt, also geh mal eine Woche einkaufen, ohne damit eine Schweinerei zu begehen. Also ich will einfach sagen, ich glaube das, oder glaube nicht nur, kann das, glaube ich, auch nachweisen, oder viele können das nachweisen, dass es uns vergleichsweise, ich meine, bei allen großen, riesigen Unterschieden, die es in Deutschland gibt, was natürlich auch ein großes Problem ist, aber dass es dem Norden natürlich so gut geht, weil es anderen schlecht geht. Und das hängt halt mit diesen berühmten Lieferketten zusammen. Und das finde ich eben enorm wichtig, dieses Lieferkettengesetz, das so nach und nach und nach viel zu langsam, wie ich finde, aber eben doch so langsam Gestalt annimmt. Also was wir kaufen, was machen wir da? Also dieses berühmte Beispiel, Chili steht mit der Banane vor der Kamera alle reden sich darüber auf, weil er den Osten unterstellt, sie hätten jetzt den Wohlstand gewählt, aber keiner spricht darüber, dass natürlich mit dem Beitritt zum Westen der Osten genau denselben Anspruch hat auf die Banane als Theme, die eben von Rhein und Mosel. Und das ist das Problem. Und dann ist natürlich diese Erfahrung, wie plötzlich mit der D-Mark Geld zu Geld wurde, also wie plötzlich sich alles in Geld umrechnen lässt. Also alles ist plötzlich mit der D-Mark in Beziehung zu setzen. Das gab es natürlich vorher so nicht.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist ganz schön schwierig, Geld auf anständige Art und Weise eigentlich auszugeben. Dazu muss man das Geld ja überhaupt erstmal haben, was man ausgeben kann.
Ja, ich sage, mit diesen vielen Unterschieden, die es hier gibt, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, hier bei meinem Hemd und mit meinen Jeans und mit meinen Schuhen, also ich weiß, also vielleicht habe ich Glück und das ist eigentlich ganz normale Arbeit, die anständig bezahlt wurde und dann konnte ich das hier bezahlen, aber ich weiß es, ich kann es Ihnen nicht
also
mit
Sie
Sicherheit
vollziehen sagen. Das nicht nach, also Sie klagen zwar an, also Sie wollen Ihr Geld anständig ausgeben, aber dass Sie da, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich beispielsweise im Internet zu überlegen, was man kauft.
Da haben Sie recht, ja, also das
macht alte so, Arbeit.
Das sagen wir mal so, das mache ich viel, viel zu wenig, ja. Das, also muss ich mir sofort anziehen, aber es ist natürlich auch diese, wo man denkt, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, dann wenn ich bei jedem Produkt das versuche, das ist natürlich keine Entschuldigung, das nicht zu machen, haben Sie völlig recht, aber dann, ich finde, dass wir eben ein Kriterium einer guten, gelingenden Gesellschaft, dass man sich über diese Dinge eigentlich keine Gedanken machen müsste, dass das eigentlich geregelt wird, sozusagen durch eine Kontrolle der Lieferketten, der Herstellung, der Betriebe.
Wo ist, sehen Sie da Ihre Aufgabe als Literat, diese Dinge dann immer wieder zumindest literarisch zu diskutieren und in den Vordergrund zu stellen?
Nee, es geht, glaube ich, in der Literatur auch vielfach darum, dass man Selbstverständlichkeiten als etwas klar macht, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. Also so diesen, dass das eigene, also so wie Sie das jetzt mit dem Titel da nannten, also der Amerikaner, der den Kolumbus entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Also eigentlich von außen zu gucken und was, ja, Und mit dem Peter Holz, das ist halt so ein Tor, so ein Schelmenroman. Es ist eigentlich nicht das, also so ein, diese Tradition dieser Picaro-Roman, also so wie wir das mit Grimmelshausen, Simplicius, Simplicissimus, also und vielen anderen bis hin zu Oskar Mazarat in Strass Blechtrommel. Also die irgendwie mit so einem Blick von außen schauen und Fragen stellen, wo wir im Alltag natürlich gar nicht mehr diese Fragen stellen, sonst stehen wir ja keine zwei Schritte weiter, so ungefähr.
Und sie regen uns an, Schriftsteller wie Ingo Schulze regen uns an, diese Fragen halt zu stellen.
Und ihm dann dieselben Fragen zurückzustellen und zu sagen, was ist denn mit dir?
Also Sie dürfen auch ratlos sein? Erlauben Sie sich das?
Ja, ich bin unentwegt ratlos. Also, aber deshalb suche ich ja auch ein Gespräch.
Sagt Ingo Schulze hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Auch die längste im Gespräch-Sendung geht irgendwann zu Ende. Wir haben jetzt so viele verschiedene Themen angesprochen: Verhältnis zum Geld, Marktwirtschaft, Kapitalismus. Wir hatten die Station in Altenburg, eine ganz wichtige Station, die auch vielleicht mit dem Kapitalismus nochmal ganz gut korrespondiert, war St. Petersburg. Sie waren einige Monate in St. Petersburg, nachdem Sie in Altenburg eine Zeitung gegründet haben, sind Sie auch nach St. Petersburg 1993 gegangen, um dort in einer Zeitung zu arbeiten. Das heißt, Sie waren da ja genau zu der Zeit nach Zusammenbruch der Sowjetunion, wo es also für die Menschen ja noch viel rasanter abwärts ging in der Bevölkerung, was den Lebensstandard anging.
Ja, ich war dahin geschickt worden von einem ziemlich halbgewalten Typen, der das erste kostenlose Anzeigenblatt von St. Petersburg machen wollte. Und ich habe gesagt, ich mache das, weil ich einfach da aus Altenburg dann endlich weg wollte. Und das war so ein besserer Abgang, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gehe nach Berlin und will da irgendwas schreiben. Und da konnte man quasi der Explosion einer Gesellschaft zusehen. Also ich war von Ende 92 bis Sommer 93 und da fand alles auf der Straße statt. Und es war diese unglaubliche Inflation, wo man immer dachte, jetzt mit jeder Ausgabe, jetzt haben wir es geschafft. Und dann explodierten die Papierpreise oder die Druckkosten oder was auch immer. Und das war dann aber etwas, worüber ich überhaupt nicht schreiben wollte, weil ich dachte, das wissen die Russen natürlich sehr viel besser. Aber dann mit etwas Abstand und auch schon gegen Ende dieses halben Jahres dachte ich, eigentlich sind das meine ureigensten Probleme, die ich hier nur sehr, sehr viel vergrößerter
potenzierter noch sehe.
Ja. Und habe dann eigentlich, nachdem ich wieder zurück war, vielleicht so in den letzten Tagen dort, dann passierte etwas, woraus dann glücklicherweise dann das erste Buch geworden ist.
Genau, Sie haben, also ich habe mir auch überlegt, war das der Abstand zu Deutschland, den Sie brauchten? Aber Sie schildern es ja eigentlich eher die Ereignisse, die so viel in Ihnen freisetzten, brauchte es, um Ihr, also nicht mehr Zeitung, nicht mehr Zeitschrift, nicht mehr Theater, sondern Ihr erstes Buch zu schreiben. Das waren 33 Augenblicke des Glücks.
Ja, ich hatte irgendwie Zeit und es war dann also 89 lang auch ein bisschen zurück und ich erlebte das in St. Petersburg und hatte natürlich auch das Erlebnis dieser Moskauer Konzeptualisten, also diese avancierte sowjetische oder dann russische Literatur, also jemand wie Sorokin, den man ja kennt, also diese frühen Sachen, das war für mich extrem wichtig, also nicht die eigene unverwechselbare Stimme ist das, worauf es ankommt, sondern wirklich, dass man Stil sich bedient, dass man Stil nachahmt, dass man damit umgeht, aber also das könnte man jetzt sehr lange darüber sprechen, auch was das natürlich noch mit der Zeit der Sowjetunion, mit dieser offiziellen Sprache zu tun hatte, aber dann dieses Umschlagen in diesen wahnwitzigen Kapitalismus, wo ja eigentlich Demokratie und Rechtssicherheit war einfach das Recht des Stärkeren und jeder konnte machen, was er wollte. Und da habe ich also die bewundert, die nicht kriminell geworden sind, wobei eben dieser Grad, manchmal wusste man gar nicht, machen wir gerade was Kriminelles oder nicht.
Für Sie ist es dann als Schriftsteller ja relativ schnell aufwärts gegangen. Haben Sie diese Kontakte nach St. Petersburg, haben Sie da eigentlich, hat sich das noch weiter fortgesetzt, weil das ja so eine wichtige Zeit war?
Ich habe zwei, also einen Freund und eine Freundin, also die, zu denen ich nicht sehr intensiv, aber doch immer wieder Kontakt habe, ja.
Wie verarbeiten Sie dann die Jetztzeit, also das Russland, was wir jetzt erleben, oder die die russische Führung, die wir jetzt erleben. Was geht da in Ihnen vor beim Krieg gegen die Ukraine?
Ja, das ist, ich habe jetzt einen Text geschrieben, der eigentlich ein Dialog ist, wo man kann sagen, das ist so wie denen sich selbst Schach spielen, wo eigentlich diese Argumente, wenn mir ein Argument einfällt, fällt mir in gewisser Weise auch schon das Gegenargument ein, was jetzt aber natürlich nichts mit Beliebigkeit zu tun haben soll. Also ich meine, wer daran schuld ist, wer der Angegriffene ist, das ist ja völlig klar. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Krieg vermeidbar gewesen wäre durch Verhandlungen. Also wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt, die letzten 32 Jahre, was da möglich gewesen wäre, und ist ja auch gerade hier in Ihrem Sender ja auch gelaufen, der Samen des Misstrauens, also dieses Feature. Ich finde das so wichtig, eben mal genau hinzuschauen. Also was ich sagen will, ist, mit aller Kraft eine Unterstützung der Ukraine, eine Hilfe. Jede Waffe, die man liefert, impliziert natürlich auch eine deutsche Verantwortung. Und das, wer da eine ganz eindeutige Meinung hat, ich glaube, es ist notwendig, Waffen zu liefern, aber es ist auch notwendig, zu fragen, wie geht es jetzt weiter? Also was bedeutet, wenn man von Sieg spricht? Was bedeutet, wenn man von Niederlage spricht? Weil jeder Tag mehr ist so ein Wahnsinn. Eigentlich muss man sagen, man hat sich schon fast so ein bisschen dran gewöhnt, aber Angriff darauf, es ist eigentlich jedes Mal so eine Ungeheuerlichkeit. Und beide Seiten, also ich bin kein Militärexperte, aber beide Seiten können noch zusetzen. Es kann von beiden Seiten immer noch mehr werden. Und natürlich ist nicht jeder Vertrag, jedes Angebot zu unterschreiben, aber ich denke, fast jeder Vertrag ist besser als Krieg. Ich meine, das haben wir nicht zu entscheiden, aber auch trotzdem stehen auch wir mit, wir sind ja letztlich Kriegspartei durch diese Lieferung und Ausbildung von Soldaten, müssen auch wir eine Haltung dazu entwickeln. Und das ist wahnsinnig ambivalent.
Man merkt Ihnen an, also das Ringen, um da eben auch eine Meinung, eine Haltung, eine Aussage. Dieses Ringen, hilft Ihnen da Ihre Literatur? Also ist ein Text darüber zu schreiben hilfreich in so einer Situation?
Naja, ich bin jemand, der beim Schreiben, sag mal, wenn mir Nachdenken gelingt, dann vielleicht am ehesten beim Schreiben. Und in Dialog zu schreiben, wo man Dinge gegeneinander führt, die gegensätzlich sind, aber das eben doch noch als Gespräch zusammenhält, das ist mir schon wichtig, weil auch in einem selbst diese Extreme da sind und man muss zusammendenken. Und auch das, was wir im Westen tun, Stichwort Assange, oder wie gehen wir mit dem Jemen-Krieg um, was wiederum überhaupt keine Relativierung des Angriffs auf die Ukraine ist. Also das ist jetzt schwierig mit ein paar Worten zu sagen, aber es ist schon, es ist diese Ambivalenz, und doch muss man natürlich handeln.
Sagt Ingo Schulze hier im Deutschlandfunk Kultur. Im Radio weiß man ja immer, wann eine Sendung zu Ende ist. Jetzt, weil die Zeit einfach dann vorangeschritten ist. Wissen Sie immer, wann ein Buch zu Ende ist?
Naja, eigentlich schon. Also das gibt so einen Raum, der sich dann schließt, und lange guckt man, wo könnte ich denn aufhören, wo könnte das Ende liegen. Und das ist meistens, oder eigentlich immer, wo ganz anders, als ich es vorher geplant habe. Aber das ist dann auch ein großes, also das Ende zu finden, ist meiner Ansicht nach das Allerschwierigste. Wenn man das richtige Ende hat, dann kann man nochmal anfangen.
Wir haben jetzt ein Ende im Gespräch mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke für die Einladung.